Es ist ja sehr selten, dass kleine Orte mit 600 oder 700 EinwohnerInnen bundesweit in die Schlagzeilen kommen. Und wenn es dann doch mal passiert, dann stecken oft sehr schlechte Nachrichten dahinter. Genau so war das auch im Fall von Ballstedt in Thüringen 2014. 3 Minuten haben damals diesen Ort verändert. Und auch wenn man heute noch online Ballstedt in eine Suchmaschine tippt, tauchen vor allem Bilder auf, die mit diesen 3 Minuten zusammenhängen. Man sieht auf den Fotos einen Raum, in dem umgeworfene Tische liegen. Man sieht Stühle, wie man sie aus Gemeindezentren kennt, aber auf den Kissen sind Blutflecken. Auch auf dem braunen Parkettboden sind dicke Bluttropfen zu sehen. Scherben liegen rum. Der Raum ist also verwüstet. Und zwischen diesen Fotos sieht man online auch Bilder von einem gelben Haus mit rotem Ziegeldach und weißen Türen. Wie diese Fotos alle zusammenhängen, was der Vorfall dahinter war, darum geht es in dieser Folge von Das Thema. 2014 haben nämlich Neonazis in Ballstedt eine Festgesellschaft im Kulturhaus überfallen. Die hatten dort einfach nur nach einer Kirmes zusammen gefeiert. In den Jahren darauf folgten weitere Bedrohungen, sogar ein Gerichtsverfahren, aber bis heute gibt es kein gerichtsfestes Urteil. Die Angreifer leben immer noch in Ballstedt, und zwar Tür an Tür mit ihren Opfern. Wie kann das sein? Über diesen Fall, die Probleme der Justiz und die Arbeit der Thüringer Landespolitik spreche ich in dieser Folge mit meinen Kolleginnen Ulrike Nimtz und Antoni Rietschel. Die berichten für die SZ aus Leipzig über die ostdeutschen Bundesländer. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Das Thema. Mein Name ist Roman Deininger und ich bin politischer Reporter bei der SZ. Vor uns liegt ein Bundestagswahlkampf, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Erstens, weil er mitten in der Corona-Pandemie stattfindet oder optimistisch direkt danach. Und zweitens, weil das Rennen um die Kanzlerschaft so offen ist wie nie zuvor. Zum allerersten Mal tritt kein Amtsinhaber an. Ich persönlich berichte seit Jahren über Markus Söder, den CSU-Chef. Und ganz ehrlich, ich bin selbst gespannt, ob er nach der Kanzlerkandidatur greift. Es wird viel zu schreiben geben für die Politikjournalisten bei der SZ. Lesen Sie doch mal rein. Sie können die SZ kostenlos testen unter sz.de/probe. Machen Sie es gut und jetzt viel Spaß bei Das Thema.
Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
Es ist jetzt 7 Jahre her, da haben Neonazis einen brutalen Überfall auf eine Kirmesgesellschaft verübt. Es folgten danach noch mehr Bedrohungen, ein Gerichtsverfahren, aber alles ohne echte Konsequenzen. Über diesen Fall spreche ich jetzt mit Antoni Rietschel und Ulrike Nimtz, die für die SZ dazu recherchiert haben. Und zu Beginn, Ulrike, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in diesen Ort Ballstedt. Was ist das für ein Ort? Was leben da für Menschen? Wie sieht's da aus?
Also Ballstedt liegt in Thüringen, ist ein sehr kleiner Ort, 674 Einwohner derzeit, die nächstgrößere Stadt ist Gotha. Ist alles sehr überschaubar und auch sehr pittoresk auf den ersten Blick. Also wir haben Fachwerkhäuser, wir haben eine 500 Jahre alte Kirche, es gibt einen Männerchor, einen Frauenchor, es gibt die Jugendtanzgruppe Sunshines, es gibt den Lindengrill, das ist ein Dönerimbiss, wo ein kurdischer Koch bedient sozusagen. Es gibt den Jugendclub Pink Panther. Und es gibt sehr, sehr viele Feste in Ballstedt. Osterfeuer, Maibaum aufstellen und unter anderem eben die Kirmes, was das größte Volksfest in Ballstedt ist.
Wie groß ist das ungefähr? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also man kann schon sagen, dass da ein Großteil des Dorfes involviert ist und viele junge Leute auch. Also Kirmes, das ist quasi ein Fest, was an die Weihe der Kirche erinnert. Und über mehrere Tage wird eben nach so festen Riten sozusagen, wird gefeiert im Ort. Und der Überfall hat sich an einer Nachfeier, die die Kirmesgesellschaft, also im Wesentlichen die Organisatoren, veranstaltet haben, so als Belohnung für die ganze Arbeit und so weiter, dass sie das in diesem Jahr wieder gestemmt haben. Da ist das passiert.
Also quasi eine geschlossene Gesellschaft, die dann danach noch den Abend irgendwie ausklingen lassen wollte. Aber was passiert denn da genau?
Nach Mitternacht sind, sage ich mal, die Älteren schon gegangen. Das heißt, so um 1, um 2 sind die Jüngeren unter sich und feiern eben feuchtfröhlich dort im kleinen Festsaal des Kulturhauses. Und plötzlich stürmt ein Mann in den Saal, der eine Totenkopfmaske aufhat, und schreit den Satz: Wer hat unsere Fensterscheibe eingeworfen? Er wartet die Antwort dann auch nicht ab, sondern schlägt auf den erstbesten Gast ein, der am Tresen sitzt, und verletzt diesen schwer, hat eine klaffende Gesichtswunde. Die Feiernden sind überrumpelt, ja, der Angreifer breitet die Arme aus, höhnisch, und sagt: kommt doch her, geht dann wieder rückwärts aus dem Saal, und daraufhin stürmen seine Begleiter hinein. Es ist ein ganzer Pulk von maskierten und vermummten Neonazis, wie man jetzt weiß, und die schlagen im Prinzip den Saal kurz und klein. Einige, vor allem die Frauen, flüchten. Es gibt einen kleinen Hinterraum, das Jägerstübchen, das ist so ein kleiner Raum mit niedriger Decke. Dahin flüchten die Frauen und werden begleitet von einzelnen Männern. Und das Ganze spielt sich in wenigen Minuten ab, ja. Aber es gehen Stühle zu Bruch, die Tische gehen zu Bruch, ein Spiegel geht zu Bruch, die Feiernden wehren sich auch. Der ganze Schaden an diesem Saal wird auf über 8.000 Euro geschätzt, aber die körperlichen Verletzungen wiegen natürlich deutlich schwerer. Also wir sprechen von Schädel-Hirntraumata, von Gehirnerschütterungen, von Schnittwunden, von Nierenprellungen. Die Betroffenen müssen teilweise stationär aufgenommen werden. Also dieser Überfall ist von einer außerordentlichen Brutalität. Er spielt sich in wenigen Minuten ab. Die Polizei kommt relativ schnell. Um 2.33 Uhr wurde die Polizei über den Überfall informiert. Und um 2.42 Uhr sind die ersten Polizeifahrzeuge da. Da sind die Angreifer schon verschwunden. Und es ist ein Schlachtfeld, was übrig bleibt. Das muss man so sagen. Das kann man heute auf Bildern sehen.
Das ist jetzt schon wahnsinnig brutal, was du gerade beschrieben hast, aber es ist auch sehr detailliert. Anthony, kannst du vielleicht ganz kurz sagen, woher ihr das so genau wisst? Also wie habt ihr diesen Fall recherchiert und auch diese Vorgänge rekonstruiert?
Also wir haben es rekonstruiert mit Hilfe zum Beispiel der Urteilsbegründung, die schriftliche Urteilsbegründung. Da ist jedes Detail, also die Aussagen der Opfer sowie der Angeklagten, relativ detailliert ausgeführt, also mit Hilfe der Prozessakten. Wir haben jetzt über ein Jahr immer mal wieder mit den Opfern gesprochen. Wir waren mehrmals selber in Wallstedt, haben mit den Opfern gesprochen. Man muss vorab sagen, dass die meisten von ihnen oder alle eher anonym darüber sprechen, weil es ist eben ein kleiner Ort, man kennt sich. Und man kennt auch die Neonazis, die mutmaßlichen Täter. Und Ulrike hat es ja gerade erwähnt, es ist ein sehr aktives Vereinsleben. Ich war zum Beispiel auf einem kleinen Festival, was die letztes Jahr im Sommer organisiert haben, die Wallstädter, wo man eben dann die ganzen Feuerwehrleute getroffen hat, die Kirmesgesellschaftsleute, und damit ihn halt auch nochmal drüber sprechen konnte, über den Überfall selber, eben dann auch sich nochmal Fotos von denen zeigen lassen konnte, auch von diesem Abend.
Jetzt habt ihr schon gesagt, dass relativ schnell damals eigentlich klar ist, dass diese Angreifer Rechtsextremisten sind, Neonazis. Wieso war denn das so schnell klar?
Also was wir jetzt eingangs bei unserem kleinen Stadtrundgang, den wir durch Ballstedt gemacht haben, noch nicht erwähnt haben, ist, dass es in Ballstedt das sogenannte Gelbe Haus gibt. Das ist eine ehemalige Bäckerei mit zitronengelber Fassade, deswegen wird sie so genannt. Und seit 2013 ist das Haus von Neonazis in Beschlag genommen sozusagen. Die haben das Haus gekauft von einem Thüringer Unternehmer, dem zur damaligen Zeit relativ egal war, an wen er da verkauft. Und seitdem sind die eben dort in diesem Haus untergekommen. Die dort Lebenden sind polizeibekannt, sie sind dem Verfassungsschutz bekannt. Im Mittelpunkt unserer Recherche war vor allem Thomas Wagner, der sich auch im Verfassungsschutzbericht findet im Thüringer. Das ist der führende Kopf einer Rockergang namens die Turonen. Und auch die Kameraden, mit denen er dort wohnt, sind einschlägig bekannt. Seit die Neonazis dort eingezogen sind, wenn man das so sagen kann, ist der Ort im Prinzip in Aufruhr. Es hat sich eine Allianz gegen rechts gebildet, also engagierte Ballstädter, die nicht hinnehmen wollen, dass eben vorbestrafte Rechtsextremisten in ihrem Ort leben. Es gab eine große Demo unmittelbar nach dem Kauf, da sind 300 Leute durch den Ort gezogen. Aber es gab auch viel Diskussionen. Also da gab es durchaus auch Stimmen, die gesagt haben, na ja, die tun doch keinem was, lass es doch noch mal gut sein. Es gab dann immer auch mal wieder Übergriffe, wenn man es so nennen kann, auf das Haus selber. Also da sind Schmierereien aufgetaucht, durchgestrichene Hakenkreuze, Schriftzüge, die eben klar gemacht haben, wir wollen nicht, dass diese Leute hier wohnen. Also es gab dieses Konfliktpotenzial schon vor dem Überfall auf die Kirmesgesellschaft. Das ist nicht aus dem Blauen heraus entstanden. Da sind auch Scheiben eingeworfen worden vorher am Gelben Haus, auch an dem besagten Abend. Deswegen ist der mutmaßliche Redelsführer Thomas Wagner eben auch mit diesem Satz dort in den Festsaal gestürmt. Das ist so das Setting, was dem Überfall vorausgegangen ist. Und man weiß es so genau, weil der Verfassungsschutz die Kommunikation von Thomas Wagner abgehört hat zu dieser Zeit und Thomas Wagner am Abend des Überfalls seine Kameraden zusammengerufen hat, als er gesehen hat, dass eine Scheibe eingeworfen worden war. Einen Tag, also wirklich sehr schnell später, lagen dann die Gesprächsprotokolle vor und daraufhin wusste man im Prinzip, wer da zugeschlagen hat. Nichtsdestotrotz gab es unmittelbar nach dem Überfall dann auch Kommunikation seitens der Polizei, wo das eben im Wesentlichen als Kneipenschlägerei deklariert wurde. Diesen Reflex beobachtet man ja öfter mal. Aber spätestens als das Protokoll des Verfassungsschutzes vorlag, wusste man, wer da zugeschlagen hat.
Was man, glaube ich, sich noch mal vor Augen führen muss, ist, dass die Bewohner von Ballstedt vorher recht unpolitisch waren. Ne? Also wir haben es ja schon erwähnt, dass das Leute waren, die, ja, sie haben sich auf Feiern getroffen, bei der Feuerwehr, auf der Kirmes zusammengetanzt. Ne? Die haben sich vorher nicht wirklich mit Neonazis beschäftigt, ne? Welche Codes es da gibt, welche Gruppen es irgendwie in diesem Land gibt. Und als diese Nazis eben 2013 dann dieses Haus gekauft haben, mussten sie sich plötzlich irgendwie damit beschäftigen. Also haben eben angefangen zu recherchieren über die Leute, die da teilweise wohnen. Also eben auch dieses Thema Turon, was Ulrike eben schon angesprochen hat, diese rechtsextreme Rockergruppe. Wer sind die eigentlich? Was sind eigentlich die Codes? Woran erkennen wir die? Das sind jetzt keine Leute, die klassisch in der Antifa oder irgendwo in irgendwelchen Initiativen aktiv bisher gegen Rechtsextreme irgendwo aufgetreten sind. Für die war das ein völlig neues Feld und denen ging es halt wirklich darum, sich dagegen zu wehren, dass da eben diese Art von Bedrohung von außen in diesen Ort eigentlich reinkommt.
Ich habe in der Vorbereitung auch ein bisschen geschaut, was über diese Turonen so bekannt ist. Und da gibt es dann schon zum Beispiel kleine Anfragen im Thüringer Landtag, wo dann auch Straftaten aufgezählt werden, die ja wirklich eine lange Liste ist. Also im Zusammenhang mit den Turonen jetzt Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, Hausfriedensbruch, Landsfriedensbruch, Volksverhetzung. Was macht denn so eine Gruppe dann in so einem Ort wie Ballstedt? Warum kaufen die da ein Haus? Warum gehen die da überhaupt hin?
Also das war ja reiner Zufall gewesen. Ne? Die Verantwortlichen, also die dann auch das Haus in Ballstedt gekauft hatten, hatten vorher eine Immobilie in einem anderen Ort in Thüringen. Und diese Immobilie haben die dann verloren, weil die Gemeinde dann sehr hinterher war, dass sie diese Immobilie wieder zurückbekommen. Und dann sind sie in Ballstedt wirklich zufällig eben auf diesen Thüringer Unternehmer getroffen, dem es eben jetzt egal war relativ, an wen er da jetzt irgendwie verkauft. Hauptsache eben der Preis stimmt. Und unseren Recherchen nach lag der Preis bei mindestens 150.000 Euro. Das war halt zu hoch für die Gemeinde. Die kann natürlich theoretisch von dem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Aber wenn sie halt eigentlich, diese kleinen Gemeinden haben selten so viel Geld und konnten an der Stelle nicht aktiv werden. Und ja, deswegen haben die Neonazis eben dann in Ballstedt diese Immobilie gefunden und dann diese Immobilie wurde dann eben zu so einer Art Treffpunkt. Also da standen dann immer sehr viele Autos davor mit ausländischen Kennzeichen. Also die Vernetzungen dieser Turon, also dieser rechtsextremen Rockergruppe reichen bis in die Ukraine, in die Schweiz, nach Österreich, also bis ins Ausland. Und die Leute kamen eben dann auch zum Gelben Haus nach Ballstedt, aber die gehörten halt dann eben auch nicht zu diesem Ort dazu schon von Anfang an. Also waren da auch nicht integriert, werden da auch nicht wahrgenommen als Menschen, die irgendwo auf welchen Veranstaltungen jetzt auftauchen, sondern die haben eher sich versucht, in den letzten Jahren immer mehr abzuschotten, indem sie eben hohe Zäune gezogen haben, vor ihrem Grundstück eine Kamera aufgehängt haben und eben auch so Warnungen, dieses Grundstück videoüberwacht. Also da ging es dann eher darum, sich vom Rest des Ortes auch klar abzuschotten. Und man hat dann immer eher eben herausgefunden, was dann da abgeht. Also illegales Neonazi-Konzert direkt nach dem Überfall. Es gab immer wieder Razzien. Und dann haben die Ballstädter meistens eben in der Zeitung gelesen, welche Leute da eben in ihrem Ort wohnen.
In eurem Text habt ihr über den Angriff 2014 geschrieben, es gibt nichts viel Deutscheres in diesem Land als eine Kirmes. Das impliziert ja so ein bisschen, es ist sehr kurios, dass Neonazis, die Deutschsein so verteidigen wollen, eben was Urdeutsches angreifen. Aber wenn es das nicht war, was war denn dann der konkrete Auslöser? Also waren es diese politischen Auseinandersetzungen eben in den Monaten davor, wo die Neonazis dann gesagt haben, okay, jetzt reicht's ihnen, auch wenn natürlich nicht so einen Angriff entschuldigen kann.
Der Auslöser, zumindest aus Sicht der Neonazis, war eben dieses eingeschlagene Fenster. Man weiß bis heute aber überhaupt nicht, wer dieses Fenster eingeschlagen hat. Und die Neonazis haben eben vermutet, dass die Täter unter dieser Kirmesgesellschaft sind. Ob das jetzt ein Vorwand war, da reinzugehen und die jetzt aufzumischen, das ist halt jetzt vor Gericht nicht geklärt worden.
Anthony sagt es schon, vor Gericht. Ende 2015 beginnt nämlich der Gerichtsprozess gegen die mutmaßlichen Täter. Die Angeklagten sitzen damals, laut Anthony, dicht gedrängt im größten Saal des Erfurter Landgerichts. Ihre politische Überzeugung ist ziemlich offensichtlich. Auf ihren T-Shirts stehen Dinge wie Too White for You, zu weiß für dich, und Nationalist Fight Club, nationalistischer Kampfclub. Und was auch offensichtlich scheint, während das alles für die Opfer eine ziemliche Belastung ist, ist es für die Täter nur einer von vielen Terminen vor Gericht. Opfer- und Nebenklageanwälte haben berichtet, wie einer der Männer seinen Kopf einfach auf den Tisch gelegt hatte, so als würde er schlafen. Andere sollen Schnarchgeräusche gemacht haben. Allein das Vorstrafenregister von Thomas Wagner, dem Hauptangeklagten, füllt 3 DIN-A4-Seiten. Darunter räuberische Erpressung, Hehlerei, Diebstahl. Er ist der Mann mit der Totenkopfmaske, der als erstes zugeschlagen hat. Vor Gericht gibt er das sogar zu. Er sagt, dass die Sache nicht eskaliert wäre, hätte er nicht den ersten Schlag gesetzt. Was dabei seltsam wirkt, die Richter des Prozesses deuten am Ende auch eine Art Mitschuld der Opfer und der BewohnerInnen von Ballstedt an. Es sei ja eben ein Fenster des Gelben Hauses mit einem Stein eingeworfen worden. Eine Aussage, die die Angeklagten vermutlich nur weiter darin bestärkt hat, dass sie nicht so viel zu fürchten haben.
Die fühlen sich sehr sicher. Also einerseits, weil sie eben sehr viele Prozesse schon durchhaben und ihnen das dann vielleicht egal ist. Manche haben halt erlebt, dass sie Bewährungsstrafen bekommen haben von den Angeklagten. Also es gibt einen Angeklagten, der wirklich aufgefallen ist in der Vergangenheit durch wirklich sehr schwere Körperverletzungen, der teilweise Bewährungsstrafen bekommen hat und innerhalb dieser Bewährungszeit weitere Straftaten begangen hat. Also die fühlten sich irgendwie in einer Art und Weise unantastbar an der Stelle offensichtlich. Weil der Rechtsstaat da nicht immer mit voller Härte gegen sie vorgegangen ist oder auch man nicht so viel gegen sie immer tun konnte in der Vergangenheit. Ne? Also ich habe ja erwähnt, sie haben Konzerte organisiert in Thema, also sehr große Festivals. Und tatsächlich hatte dann die Politik immer sehr große Probleme, ihnen da irgendwie beizukommen. Und sie konnten da machen, was sie wollten.
Was trägt denn dann in dem konkreten Fall von dem Überfall auf diese Kirmesgesellschaft in dem Fall der Richter denn vor, wenn es jetzt um die Urteilsbegründung geht? Wie hat der das bewertet?
Also der vorsitzende Richter hat es als ein herausragendes Ereignis bezeichnet, das über das bisher Erlebte weit hinausgeht. Ne? Also aufgrund der schweren Gewalt. Die Angeklagten bekommen dann auch sehr hohe Haftstrafen. Also insgesamt Thomas Wagner wird zu 3 Jahren und 6 Monate verurteilt, ohne Bewährung. Was aber aufgefallen ist, zumindest bei der mündlichen Urteilsverkündung, ist, dass die Überzeugung der Angeklagten, die sie ja im Gerichtssaal auch ziemlich offen zur Schau gestellt haben, die ja auch ein Thema war am Ort, dass die gar nicht thematisiert wird von dem Richter und auch nicht die Möglichkeit, dass es sich ja irgendwie vielleicht um eine politisch motivierte Tat handeln könnte. Was dann eben später aufgefallen ist in der schriftlichen Urteilsbegründung, ist eben dieser Satz, man müsse zugunsten der Angeklagten berücksichtigen, dass die Tatbegehung durch die feindselige Haltung der Bewohner des Ortes Ballstedt zumindest mit verursacht worden ist. Also eben dieses nochmal dieser Hinweis, dass die Ballstädter offensichtlich nicht ganz unschuldig sind an dem Gewaltexzess im Kulturhaus. Das ist dann eben nochmal sehr aufgefallen. Das wurde dann auch bei jedem Angeklagten praktisch immer wieder reingeschrieben, weil das dann eben auch bei der Strafzubemessung als eine Art ja mildernder Umstand mitgewertet wurde. Und das war schon sehr bemerkenswert.
Ja, was wirklich unglaublich ist, wenn man die, also so wie ihr die Bilder beschrieben habt, wie ihr den Abend da selbst beschrieben habt, also die Brutalität, also ist jedoch nichts zu rechtfertigen oder da kann ja eigentlich nichts mildernd sein bei diesen Umständen. Aber es gab ja dann eben dieses Urteil, das gesagt für Thomas Wagner 3 Jahre, 4 Monate.
Thomas Wagner bekommt 3 Jahre und 6 Monate ohne Bewährung, genau.
Und musst ihr dann auch ins Gefängnis für die Zeit?
Das ist das Bemerkenswerte. Also ne, jetzt hätte das vorbei sein können. Die wurden verurteilt, gehen ins Gefängnis, haben hohe Haftstrafen bekommen. Aber so kommt es natürlich erstmal nicht, weil die mutmaßlichen Täter gehen erstmal in Revision. Und sowas dauert dann. Also das Urteil wurde ja dann im Mai 2017 gefällt. Und tatsächlich im Januar 2020 ist es dann so, dass der Bundesgerichtshof das Urteil aufhebt, weil es eben Mängel bei der Beweisführung gibt. Also die erscheint rechtsfehlerhaft, so heißt es in der Begründung. Wenn man das jetzt mal übersetzen möchte, könnte man sagen, dass die Urteilsbegründung schlampig aufgeschrieben wurde.
Kannst du das noch konkret machen an einem Beispiel oder ist das schwierig?
Also sie konnten in der Urteilsbegründung nicht eindeutig zuordnen, die Täterschaften. Also dass praktisch die Beschreibungen, dass sie sie sind angewiesen auf die Aussagen von einem der Neonazis, der detailliert ausgesagt hat. Sie sind angewiesen auf die Beschreibungen der Opfer. Und es wird eben nicht eindeutig klar gemacht in dem Urteil selber oder in der Urteilsbegründung selber, wer jetzt welche Tat wie begangen hat. Es wird nicht gut genug herausgearbeitet, sodass eben dieses Urteil und die Haftstrafen, die verhängt wurden gegen die einzelnen Personen, rechtssicher sind.
Das heißt aber im Umkehrschluss eben dieses erste Urteil wurde zwar gefällt, das war auch klar gegenüber einem der Angeklagten, Thomas Wagner, über den wir gesprochen haben, aber im Prinzip ist danach trotzdem nichts passiert.
Genau, also die waren erstmal alle auf freiem Fuß, Thomas Wagner und auch seine ganzen Kameraden, und die haben auch weitergemacht, also die haben dann weiter Konzerte zum Beispiel organisiert. Also da ist jetzt nicht, zumindest außerhalb von Ballstedt oder in den Aktivitäten der Turonen, ist jetzt keine Ruhe eingekehrt, könnte man so sagen. Es gibt ein Transparent in Ballstedt, das direkt gegenüber von dem Gelben Haus hängt. Da steht drauf, Ballstedt steht auf. Und da gab es dann ein Foto, auch aus 2017, wo man dann sehen kann, wie so eine Feiergemeinschaft von Neonazis sich darunter gruppiert, eben in der klassischen Rockerkluft, die den Turonen zugeschrieben wird, und dann eben auch so, ja, grinsend eben darunter posiert, was ja schon durchaus ein höhnischer Auftritt ist. Ne?
Wie kann ich mir denn dann ab da das Leben in Ballstedt vorstellen? Also ihr habt ja den Ort am Anfang schon ganz gut beschrieben, eigentlich nicht politisch, dann wird dieses Haus gekauft, manche Menschen politisieren sich, mischen sich ein, stehen auf gegen rechts, werden brutal überfallen und dann leben sie eigentlich weiter neben diesen Neonazis.
Also man kann vielleicht am ehesten von einer Art angespannten Ruhe sprechen, wenn das nicht zu euphemistisch ist. Also im Prinzip ist es so, dass den Neonazis, Antoni hat vorhin dieses Transparent erwähnt, ansonsten aber nicht wirklich auffallen. Also jetzt nicht im Sinne, dass sie mit Fackeln durch den Ort ziehen oder ähnliches, sondern sie schotten sich ab, sie führen ihren Hund aus, sie gehen mal zum Dönerladen oder gehen auch mal irgendwie am genossenschaftlichen Supermarkt vorbeischauen. Aber es gibt jetzt erstmal keine Gewaltexzesse mehr in irgendeiner Form. Was es gibt, und davon haben uns die Opfer mehrheitlich berichtet, ist so eine sehr subtile Bedrohungslage. Also man kann sich das ja vorstellen, wenn einem so eine krasse Gewalt widerfahren ist, was das für eine Belastung ist, wenn man dann die mutmaßlichen Täter abends auf dem Nachhauseweg trifft. Also die Opfer haben uns berichtet, dass sie ihre Hand um den Haustürschlüssel ballen, damit sie im Zweifel sich besser wehren können. Einige haben uns berichtet, dass als die Kirmes dann, man hat sich ja dann nicht so weit einschüchtern lassen, also die Kirmes hat dann weiter stattgefunden, auch in den Folgejahren, als sie dann so mit Kapelle durchs Dorf gezogen sind, dass eben einer der Schläger mit seinem Hund am Straßenrand stand und den zugerufen hat, der Hund hat gekläfft, hört euch das gut an, mit dem kommen wir heute Abend auf den Saal. So. Und solche kleinen Erlebnisse, also wir sagen jetzt klein, ja, also wenn man dort lebt, ist es eben nicht klein, wenn man eben allein rund um die Uhr die Möglichkeit hat, dass die Lage wieder eskaliert, dann ist das natürlich irgendwie eine extreme Belastung.
Und wurden die Opfer in irgendeiner Form geschützt nach diesem Gerichtsprozess? Das muss doch ja auch jemand anderem auffallen, dass da irgendwie Täter und Opfer weiterhin sehr nahe nebeneinander leben. Also auch den Behörden muss das doch irgendwie klar sein, dass wenn die jetzt einfach so lange frei im Fuß sind, natürlich trifft man sich dann gerade in so einem kleinen Ort wieder.
Also der Fall Ballstedt hat ja eine sehr hohe mediale Aufmerksamkeit erregt im Vergleich zu anderen Fällen. Ne? Das haben wir dann auch geschrieben. Das macht es eben so ungewöhnlich, weil wenn es eben den Teilnehmern einer Kirmesgesellschaft passieren kann, dann kann es im Prinzip jedem passieren. Ne? Eine Kirmes ist eben kein linker Jugendclub oder kein Geflüchtetenheim, wo sowas, sage ich mal, an der traurigen Tagesordnung ist, aber eben danach auch dann immer das Schweigen oder man möchte fast sagen Gleichgültigkeit oft sehr groß ist. Hier haben sich wirklich viele Politiker ein Stelldichein gegeben. Ja, also auch CDU-Politiker waren vor Ort und haben ihre Solidarität bekundet mit den Opfern dieses Überfalls. Also es ist schon so, dass die Polizei natürlich ein Auge drauf hatte. Also es ist auch regelmäßig bestreift worden, der Ort. Das haben uns auch alle bestätigt, dass da öfter mal ein Polizeiwagen vorbeifährt. Auch der Verfassungsschutz hat ein Auge auf dieses Haus gehabt. Und die Opfer selber standen im regen Kontakt mit Politikerinnen und Politikern, die sich eben über die Jahre auch in den Fall eingearbeitet haben und mit Opferverbänden. Aber da, ja, da gab es dann viele Ratschläge. Die Opfer haben uns berichtet, ihnen sei geraten worden, die Neonazis zu vergrämen, ja, also sie zu nerven oder zu ignorieren, ihnen irgendwie das Gefühl zu geben, ihr seid hier nicht gewollt. Was natürlich so ein bisschen auch von deren Seite als hilflos empfunden wurde, weil das lässt sich eben leicht sagen, wenn man in den nächstgelegenen Großstädten in den Erfurt, Weimar, Gotha wohnt, wo man irgendwie mehr Straßen als eine Hauptstraße hat, an der sich das Leben abspielt und nicht jeder jeden kennt. Ja, also ein bisschen alleingelassen haben sie sich schon gefühlt und man muss dazu sagen, direkt nach der Tat haben uns mehrere der Opfer davon berichtet, dass sie sich da nicht gut aufgehoben gefühlt haben. Also bis hin zu Polizeibeamten, die sich mehr Sorgen um die Antifa gemacht haben, die eben in Bussen dann quasi aus den Großstädten kamen, um da zu demonstrieren. Davor ist dann gewarnt worden mit Worten, so wurde es uns gesagt, wenn diese Busse losfahren, dann brennt Ballstedt. Also man hat da eher Unsicherheit geschürt, bis hin zu Leuten vom Staatsschutz, die dann teilweise Einzelgespräche gesucht haben und dann gesagt haben, ja, das sei ja auch eine Hexenjagd jetzt auf die Leute im Gelben Haus. Also da gab es mehrere Stimmen, die uns gesagt haben, sie haben sich da ein bisschen alleingelassen gefühlt, direkt nach dem Überfall. Mittlerweile, glaube ich, hat sich das ein bisschen geändert, auch weil es jetzt einen anderen Innenminister gibt, der das Problem so ein bisschen auf dem Schirm hat. Gespräche gibt es nach wie vor oder zumindest Gesprächsangebote. Aber was zu beobachten war, ist eben, dass der Zusammenhalt in dem Ort selber natürlich auch über die Jahre strapaziert wird. Also wenn man immer wieder damit konfrontiert ist, dass das eigene Engagement zu nichts führt, dass die Leute immer noch auf freiem Fuß sind, diese Allianz gegen rechts gibt es im Wesentlichen nicht mehr. Also die ist auseinandergefallen. Da gibt es einige, die haben sich zurückgezogen, auch auf Sorge um die Familie. Die wollen damit nichts mehr zu tun haben. Laut sprechen oder mit Gesicht sprechen möchte auch keiner mehr, was man sehr gut nachvollziehen kann. Also ich sag mal so, gewisse Erosionsprozesse in der Dorfgemeinschaft gibt es dann schon auch.
Ist es dann auch sowas, wo dann junge Menschen sagen, sie ziehen eher weg aus so einem Ort wie Ballstedt oder kann man das jetzt nicht so verallgemeinern und sagen, nein, da sind jetzt alle geblieben oder nicht?
Nee, ich glaube, das kann man tatsächlich nicht sagen. Also das gab es eigentlich nicht. Es gibt so einen harten Kern, da hat eher so eine Trotzhaltung eingesetzt. Antonie hat es vorhin schon gesagt, sie war bei dem Festival, was sie da in jedem Jahr stemmen und so. Also die lassen sich das Leben nicht verbieten. Ne? Also die machen sich dann auch schon breit. Das gilt nicht für alle, aber diesen harten Kern, der da auch immer noch dran bleibt und sich auch regelmäßig trifft, um sich darüber auszutauschen, um die neuesten Entwicklungen, die sind auch nicht bereit, im Prinzip ihr Leben aufzugeben für diese Leute, die in ihr Dorf eingefallen sind.
Obwohl der Angriff selbst also viele Jahre zurückliegt, ist das Thema in Ballstedt immer noch bestimmend. Und es gibt immer noch neue Entwicklungen. Ende Februar gelingt der Thüringer Polizei zum Beispiel ein Schlag gegen die Turonen und andere Neonazis in Thüringen. Bei einer Razzia durch Spezialkräfte wird auch das Gelbe Haus in Ballstedt durchsucht und es werden Drogen und Waffen gefunden. Unter anderem Thomas Wagner wird verhaftet. Schon im Januar, und das ist für die Opfer des Angriffs von 2014 vielleicht wichtiger und in dem Fall auch schlimmer, hat außerdem der Bundesgerichtshof das Urteil im Ballstedt-Prozess wieder aufgehoben. Er hat also der Revision von Thomas Wagner und den anderen Angeklagten stattgegeben. Die Beweiswürdigung sei durchgreifend rechtsfehlerhaft gewesen, so die Begründung. Der Prozess müsste jetzt neu aufgerollt werden. Und genau das soll schwierig sein. Nebenklageanwältinnen und PolitikerInnen, die sich mit dem Fall auskennen, berichten, dass das Erfurter Landgericht die zweite Runde des Prozesses, die Neuauflage, abkürzen wollen. Unter anderem wegen Personalmangels könnte es einen Deal geben. Die Angeklagten, die Neonazis, könnten die Tat von 2014 gestehen und im Gegenzug kürzere Haftstrafen oder überhaupt nur Bewährungsstrafen bekommen. Obwohl das alles noch unklar ist und auch unklar ist, welche Rolle die Razzien von Ende Februar spielen, wäre so ein Deal für die Opfer des Überfalls natürlich ein Schlag ins Gesicht. Womöglich würden sie dann weiterhin Tür an Tür mit einigen der Täter in Ballstedt wohnen.
Das hat allen wirklich nochmal einen sehr großen Dämpfer verpasst, weil das wäre für alle das Worst-Case-Szenario. Da ist die Furcht sehr groß im Ort, dass das den Neonazis nochmal also Oberwasser gibt, dass sie im Zweifel dann auch wieder auffälliger agieren, noch provokanter agieren, vielleicht doch mal beim Osterfeuer auftauchen. Da ist die Unsicherheit sehr groß, ja.
Könntest du diesen Deal noch mal ganz kurz beschreiben? Also was erwartet sich, welche Seite davon? Und warum wird überhaupt so ein Deal gemacht in so einem Gerichtsverfahren?
Also das ist für uns natürlich nicht ganz leicht abzuschätzen, weil das alles nicht offiziell ist. Ja, also wir haben mit Nebenklageanwälten gesprochen. Und das Gericht hat natürlich irgendwie ein Interesse, das Ganze schnell über die Bühne zu bringen. Und wir haben natürlich auch nach den Motiven gefragt. Wir haben Politikerinnen, Politiker, die mit dem Fall vertraut sind, gefragt und eben die Nebenklageanwälte. Und die haben uns eigentlich alle gesagt, dass das hauptsächlich mit Personalmangel zu tun hat. Also dass das sozusagen der Grund dafür sei, man hat schlicht nicht die Kapazitäten, um diesen Prozess noch einmal in der Größenordnung zu stemmen. Und das ist natürlich dann, sag ich mal, ein Punkt, wo man sich fragen muss, ist der Rechtsstaat hier noch handlungsfähig?
Ja, wenn es um politische Straftaten, gerade auch aus der Neonazi, aus der rechtsextremen Szene gibt, gibt es öfter solche Deals. Wir haben ja vorhin schon über Schlupflöcher gesprochen, die es dann vielleicht solchen Personen leichter machen, rauszukommen.
Also das lässt sich schwer sagen, weil natürlich so ein dieser Prozess ist ein besonderer Fall. Ne? Also man muss die Nebenklageanwälte, mit denen wir gesprochen haben, haben uns signalisiert, dass der Vorsitzende Richter eigentlich jemand ist, der in diesem Bereich sehr also positiv auffällt, also auch sich klar positioniert, was das Thema rechtsextreme Straftaten betrifft und eigentlich auch jemand ist, der sehr genau arbeitet. Ja, umso mehr waren die Nebenklageanwälte und die Opfer bestürzt, dass es eben in dem Fall offensichtlich Ungenauigkeiten gab und eben diese Urteilsbegründung offensichtlich so ungenau war, dass man eben die Täter nicht verhaften konnte oder beziehungsweise nicht hinter Gitter bringen konnte, eben für mehrere Jahre. Das heißt, die Hoffnung ist, dass jetzt solche Ungenauigkeiten und Schwierigkeiten jetzt vielleicht nicht so oft passieren, dass solche Deals überhaupt ins Gespräch kommen. Was man natürlich sagen kann, ist, was auffällt manchmal, dass es immer wieder natürlich eine Justiz gibt, auch in Thüringen, die offensichtlich unterschätzt politisch motivierte Straftaten. Also es gibt auch andere Fälle, zum Beispiel in Thüringen. Es gab einen Vorfall an der Staatskanzlei in Erfurt. Da gab es einen Überfall auch auf eine Gruppe, mutmaßlich eben auch durch Rechtsextreme. Also Opferverbände gehen davon aus, dass es jetzt keine Schlägerei einfach so war, sondern dass das Rechtsextreme waren, die sehr gezielt vorgegangen sind. Und die Staatsanwaltschaft in Erfurt jedoch gesagt hat, sie geht nicht von einem politisch motivierten Straftat aus. Und das fällt natürlich auf, da stellt sich eben die Frage, wie kenntnisreich sind dann eben solche Staatsanwälte über die Personen, die da auch teilweise involviert waren. Also da waren bekannte Rechtsextreme mit dran beteiligt. Und da muss man dann immer, das ist dann eine Frage der Justiz, wie genau sie da eigentlich hinguckt.
Und gibt es da Konsequenzen, Bestrebungen? Ihr habt schon gesagt, es gibt einen neuen Innenminister zumindest, aber auch auf Seiten der Justiz zu sagen, hier kommt mehr Geld rein oder hier passiert mehr Aufklärung, um in anderen Fällen vielleicht besser zu werden? Oder ist das gerade einfach noch gar kein Thema?
Also dazu können wir jetzt tatsächlich wenig sagen. Es ist eher so, dass wir einen Innenminister haben, der gerade, also Georg Mayer von der SPD, der gerade sehr aktiv dabei ist, eben diese Strukturen in Thüringen irgendwie durchbrechen. Also da hat sich ja über Jahre hinweg ein großes Netzwerk aufgebaut. Es werden große Neonazi-Festivals mit teilweise 6000 Leuten organisiert, die da mit Sieg Heil und Hitlergruß feiern. Und er hat es sich eben zur Aufgabe gemacht, diese Strukturen aufzubrechen und das eben zu verhindern und hat eben auch durchaus einige Erfolge zu vermelden. Also viele dieser Konzerte wurden mittlerweile teilweise durchaus gestört. Da hat man dann mal die Auflagen sehr verschärft und das Bier weggeräumt und den Spaß verdorben. Und manchen Bürgermeistern ist es halt mit infolge der Zusammenarbeit mit dem Innenministerium, mit einer dort neu gegründeten Taskforce auch gelungen, solche Veranstaltungen komplett zu verbieten. Was halt lange geblieben ist, sind halt eben diese Strukturen, also in Form von Immobilien, also diese Rückzugsorte, wie eben in Ballstedt das Gelbe Haus. Und auch da geht ein Innenminister jetzt eben ziemlich gut vor, also dass es da eben Razzien gibt, dass man versucht, diese Treffpunkte, dass es eben keine Treffpunkte mehr sind. Eben die Turonen, also diese Razzia, von der wir ja gesprochen haben, sie eben, wenn man sie nicht rankriegt für politisch motivierte Gewalt, sie wenigstens oder über organisierte Kriminalität dann eben dran zu kriegen. Also für das, was sie eben sonst noch veranstalten, also eben Geldwäsche oder organisierter Drogenhandel. Am Ende stellt sich aber immer die Frage, also auch bei dieser Razzia, die es eben gab in ganz Thüringen, die haben da 2 Jahre lang ermittelt. Der Verfassungsschutz hat offensichtlich auch Herrn Wagner weiterhin abgehört. Und die haben da 2 Jahre lang mit der Polizei ermittelt, um dann eben diese Razzia durchzuführen. Das ist eine sehr aufwendige Ermittlungsarbeit. 10 Leute sind da inhaftiert worden am Ende und sitzen in Untersuchungshaft. Und am Ende ist wieder die Frage, was macht die Justiz damit? Ne? Also da sind natürlich Bedenken, inwiefern das dann auch bei der Justiz so behandelt wird, dass es dann wieder zu hohen Haftstrafen kommt. Also diese Bedenken werden auch von allen geäußert. Also auch ein Innenminister sagt, ja, wir haben das jetzt, wir glauben, wir haben alles, aber wir müssen gucken, was die Justiz macht. Die Ballstädter wissen natürlich auch, was bei dieser Razzia rausgekommen ist. Und auch die fragen halt, naja, am Ende müssen wir wieder gucken, was die Justiz macht. Deswegen ist da jetzt auch die Euphorie vielleicht teilweise bei allen noch nicht so ganz groß.
Aber ist nicht alleine sowas Strukturelles, was du gesagt hast, Konzerte erschweren, gegen Drogenhandel, Geldwäsche vorzugehen, für sich schon mal ein Gewinn, weil das ja auch Wege sind, wie sich solche Gruppen finanzieren? Oder ist das dann zu einfach gedacht?
Das ist auf jeden Fall ein Gewinn, weil die dadurch natürlich ihre Einnahmequellen verlieren. Also zum Beispiel bei diesen Neonazi-Konzerten, es gab 2017 ein großes Thema, da hatten wir auch darüber berichtet, wo eben 6000 Neonazis auch aus Europa angereist sind. Und es wird vermutet, dass sie da 2000 Euro Umsatz gemacht haben am Ende. Das ist Geld, was in die Szene zurückfließt und womit sie halt auch neue Immobilien finanzieren. Genauso wie die Turonen eben auch wahrscheinlich mit Drogenhandel und mit Geldwäsche in irgendeiner Art und Weise die Szene auch finanzieren und auch in neuen Immobilien stecken. Ne? Also das ist ein erfolgreicher Schlag. Aber wie gesagt, die Frage ist am Ende, hat das juristisch alles Bestand? Werden die wirklich für mehrere Jahre in Haft gebracht? Und wenn man mal nach Ballstedt guckt, dann kann man zum Beispiel sagen, ja, Thomas Wagner sitzt jetzt in Haft und es sitzt auch ein weiterer Schläger, der beteiligt war an diesem Überfall auf die Kirmesgesellschaft, sitzt auch in Haft. Aber das Gelbe Haus gibt es ja weiterhin. Ne? Also die Polizei hat das wieder freigegeben. Ist ja auch klar, da leben ja auch Menschen weiterhin drin. Aber was wir jetzt zum Beispiel gehört haben, ist, dass da durchaus auch wieder Autos eben davor stehen und dass da offensichtlich auch wieder Treffen stattfinden können derzeit.
Und ihr habt jetzt auch schon gesagt, in Thüringen gibt es mehrere solcher Immobilien, mehrere solcher Häuser im Besitz von Neonazis und Neonazi-Gruppen. Was, wenn wir jetzt mal Justiz beiseite lassen und Innenministerium, die vielleicht ermitteln und vielleicht Urteile aussprechen, was können denn Orte wie Ballstedt dann selbst jetzt noch tun? Gibt es da irgendwie positive Beispiele, auch wo man sagt, da ist es besonders gut gelungen, dann die eben zurückzudrängen oder ihnen zumindest Grenzen aufzuzeigen?
Also Anthony hat es ja vorhin schon erwähnt, der Grund, warum die Neonazis überhaupt erst nach Ballstedt gekommen sind, ist ja, dass sie ausgewichen sind, ne? Und dass sie vorher in Krawinkel waren, einem kleinen Nachbarort, wo sie sich als Hausgemeinschaft Jonastal bezeichnet haben, mit den Initialen HJ. Sehr kreativ, wie die Hitlerjugend. Und dass es da im Prinzip genau dasselbe war, wie wir es jetzt in Ballstedt beobachten. Die machen sich da breit, der Ort realisiert, wer da in ihre Gemeinschaft gerückt ist und versucht, sich zu wehren. Und das hängt dann oftmals tatsächlich an Einzelpersonen und an ihrer Kreativität. Also in Krawinkel hat es dann eben funktioniert, ne? Dass man das Haus im Prinzip, dass man das geltende Vorkaufrecht irgendwie nutzt und das Haus einfach zurückkauft. Das ist schön für Krawinkel, aber man sieht dann eben, was passiert. Es gibt genug alte, sanierungsbedürftige Immobilien, die leer stehen im ländlichen Raum, im Zweifel wird dann einfach weitergezogen. Es gibt das Beispiel Kloster Fesra, ist auch ein kleiner Ort in Thüringen, wo ein Rechtsextremist ein Gasthaus betreibt und dort für 8,88 Euro Hitlerschnitzel verkauft, sehr aktiv ist bei der Veranstaltung von Konzerten, sehr gut vernetzt ist. Dann gibt es eine Immobilie in Erfurt auf dem Herrenberg. Das ist dort ein Neubaugebiet. Da haben seit Jahren Neonazis eine vom Dritten Weg eine Immobilie behaust sozusagen und haben halt einfach das komplette Wohnviertel drumherum terrorisiert. Also da gab es dann regelmäßig Bedrohungen. Man hat die Leute dann eben, weil der Mietvertrag endete, da rausbekommen. Aber erst, glaube ich, vor wenigen Tagen hat sich der Verfassungsschutz noch mal zu Wort gemeldet und hat gesagt, diese Neonazis sind da eben immer noch aktiv. Also die bedrohen immer noch dort engagierte Bürger. Und wie gesagt, nicht immer ist das Problem gelöst, wenn die Neonazis aus der Immobilie raus sind. Darüber hinaus muss man eben sagen, dass die Möglichkeiten, die Leute rauszubekommen, eben sehr begrenzt sind. Wir haben ja mit dem Ortsbürgermeister gesprochen von Ballstedt und sind mit dem spazieren gegangen. Und der hat eine sehr ernüchternde Einschätzung abgegeben und meinte eben, die Wahrscheinlichkeit, dass die Neonazis eben jetzt das Gelbe Haus dauerhaft verlassen müssen, die schätzt er auf irgendwie 1%, weil er meint eben, nichts wird in Deutschland so gut geschützt wie Eigentum. Und ja, das ist natürlich ein trauriger Satz, den man aber, glaube ich, so stehen lassen kann.
Wo ich vielleicht kurz noch einhaken muss, also es gibt ja eine Taskforce mittlerweile im Innenministerium, die eben die Orte unterstützt. Und da versucht man schon, kreative Wege zu finden, die da rauszukriegen, also wieder aus den Immobilien rauszufinden. Also zum Beispiel, es gibt diese Immobilie eben im Kloster Fesra, die ist Teil einer alten Klosteranlage und die versuchen jetzt, die Gemeinde versucht praktisch über den Denkmalschutz jetzt da irgendwie ranzukommen. Also dass dieses Gebäude praktisch Teil dieser Klosteranlage ist und deswegen darf man da nicht einfach so umbauen und bestimmte Dinge nicht so anbauen. Die Landräte sind teilweise sehr viel aufmerksamer, wenn es überhaupt um Käufe geht, ne? Dass man guckt, wer sind denn da werden ja Strohmänner auch vorgeschickt für die Käufe. Und also Thomas Wagner würde jetzt nicht selber ein Haus kaufen, ne? Der würde jemanden vorschicken. Und dass man da sehr doll aufpasst, wer das eigentlich, was das für Leute sind. Und dass man durchaus versucht, kreative Möglichkeiten zu finden. Also es gibt auch das Beispiel einer Villa, wo dann praktisch man rausgefunden hat, die Gemeinde hat rausgefunden, dass das angrenzende Grundstück irgendwie noch der Deutschen Bahn gehört. Und dann hat die Deutsche Bahn halt gesagt, nee, sie hätten da irgendwie Pläne, deswegen könnten die da jetzt diese Villa nicht so bauen und so weiter. Ne? Also man versucht schon, kreative Möglichkeiten zu finden. Nicht immer ist das erfolgreich.
Das war das Thema für diese Woche mit einer Recherche von Anthony Rietschel und Ulrike Nimtz. Den Text der beiden über die Tat von Ballstedt verlinke ich in den Shownotes, genauso wie einen weiteren aktuellen Beitrag über die Razzia gegen die Turonen und ihre Unterstützer. Dieser Podcast wird produziert von Antonia Franz, Julia Ongert, Laura Terberl und mir, Vincent Vitus Leitgeb. An dieser Folge hat außerdem Alice Pesavento mitgearbeitet. Unser Podcast erscheint alle 2 Wochen am Mittwochabend. Mehr Infos und alle weiteren SZ-Podcasts finden Sie unter sz.de/podcasts. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.